Es geht gleich los. So. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Schlagt bitte mit mir eure Bibeln auf in 5. Mose Kapitel 12. Das letzte Mal hatten wir ja in der Predigt einen ziemlich großen Schritt genommen. Wir haben dieses Zwischenstück zwischen den 10 Geboten und den großen Gesetzesblock behandelt. Der große Gesetzesblock 12 bis 26, wo dann die 10 Gebote ausgelegt werden. Und das wird dann auch daran deutlich, dass das Kapitel 12, also wo dann diese Auslegung der 10 Gebote beginnt, in den vielen Einzelgeboten, dass dieses Kapitel genauso wie das Kapitel 5 beginnt. Ich lese uns das Kapitel 12, Vers 1 bis 12 vor. Dies sind die Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ihr bewahren sollt, um sie zu tun in dem Land, das der Herr, der Gott deiner Väter, dir gegeben hat, damit du es besitzt, alle Tage, die auf Erden lebt. Alle Stätten, wo die Heidenvölker, die ihr aus ihrem Besitz vertreiben werdet, ihren Göttern gedient haben, sollt ihr vollständig zerstören. Es sei auf den hohen Bergen oder auf Hügeln oder unter allerlei grünen Bäumen, und reißt ihre Altäre um und zerbrecht ihre Gedenksteine und verbrennt ihre Aschera-Standbilder mit Feuer und zerschlagt die geschnitzten Bilder ihrer Götter und rottet ihren Namen aus von jener Stätte. Ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, nicht auf diese Weise dienen, sondern an dem Ort, den der Herr, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu setzen, damit er dort wohne, da sollt ihr ihn suchen und dahin sollst du kommen. Dahin sollt ihr eure Brandopfer und eure Schlachtopfer bringen, euren Zehnten und das Hebopfer von eurer Hand und eure Gelübdeopfer und eure freiwilligen Gaben und die Erstgeburt von euren Rindern und Schafen. Und dort sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, essen und fröhlich sein, ihr und eure Familien, über allem, was eure Hand erworben hat, womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Ihr dürft nicht so handeln, wie ihr es heute hier tut, dass jeder nur das tut, was recht ist in seinen Augen. Denn ihr seid bisher noch nicht zur Ruhe gekommen, noch zu dem Erbteil, das der Herr, dein Gott, dir geben will. Ihr werdet aber über den Jordan ziehen und in dem Land wohnen, das euch der Herr, euer Gott, zum Erbe geben wird. Und er wird euch Ruhe verschaffen vor allen euren Feinden ringsum und ihr sollt sicher wohnen. Und so soll es sein. An den Ort, den der Herr, euer Gott, erwählt, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Dorthin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete. Eure Brandopfer, eure Schlachtopfer, eure Zehnten und das Hebopfer auch von eurer Hand und all eure auserlesenen Gelübdeopfer, die ihr dem Herrn geloben werdet. Und ihr sollt fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott, ihr und eure Söhne und eure Töchter, eure Knechte und Mägde, auch der Levit, der in euren Toren ist, denn er hat keinen Teil noch Erbe mit euch. Was war das Spektakulärste, das Besonderste an dem verheißenen Land? Wir haben ja das schon gehört, Gott hat dem Volk dieses Land verheißen, in dem Milch und Honig fließt. Und dann wurde das noch ausgeweitet, was dort alles für Gaben sind, bis hin zu den Bodenschätzen. Ein wundervolles Land. Was war das Genialste an diesem ganzen Land? Es war, dass Gott dort in diesem Land unter seinem Volk wohnen wollte. Das war das Wichtigste. All diese Gaben, all dieser Segen, den sie in dem Land hatten, war nur ein Zeichen dafür, das floss nur davon aus, dass Gott gesagt hat, ich möchte dort in diesem Land mit euch Gemeinschaft haben. Das ist das verheißene Land, wo Gottes Volk mit seinem König, mit seinem Gott zusammen wohnt. Aber in diesem Land sollte das Volk Gott an einen einzigen, von Gott bestimmten Ort anbeten. Und allein dort ihre Opfer bringen. Sie sollten es also auf keinen Fall nach der Art und Weise der kanaanitischen Völker tun, die auf jeder Höhe und unter jedem grünen Baum und wo und wie es ihnen gerade passte, Gottesdienst feierten. Und wir wollen heute der Frage nachgehen, warum durfte das nur dieser eine Ort sein. Und warum ist das wichtig für uns? Aber das Erste, was hier auffällt, ist, obwohl in diesem Kapitel insgesamt 6-mal auf diesen von Gott erwählten Ort hingewiesen wird. Ja, also wenn man das ganze Kapitel liest, 6-mal wird das extra betont. Wird es nicht gesagt, wo denn dieser Ort ist? Es wird kein Name genannt. An anderer Stelle, da gibt Gott genaue geografische Bezeichnungen und sagt, von da bis da und da bis da soll das Land euch gehören. Also es ist nicht so, dass Gott noch nicht genau wusste, wie und wo das Land aussieht, wo er hin will. Er kennt jeden Hügel, jedes Tal, alles. Aber hier wird kein Name genannt. Also das ist der erste Punkt. Ein Ort ohne Namen. Fragezeichen. Also es ist immer nur der Ort. Es wird immer nur vom Ort gesprochen. Aber es wird eben nicht gesagt, wo. Bisher gab es ja schon solche Orte, wo Gott auf besondere Art und Weise sich offenbart hat. Das war der Horeb oder der Sinai. Und das war die Stiftshütte, wobei das war ja kein Ort, sondern das war eben dieses Heiligtum, was immer mitwanderte. Und wir wissen, dass letztendlich dann der Tempel, also dieser Ort des Heiligtums, in Jerusalem gebaut wurde. Aber bis es dann in Jerusalem soweit war, war das Heiligtum noch an verschiedenen anderen Stellen da in Israel. Wenn Jerusalem nun der letztendliche Ort gewesen wäre, da wo man sagt, ja, das ist jetzt der Ort und dort soll es jetzt immer sein, dann hätte ja Jerusalem hier benannt werden können. So irgendwann wird es dann Jerusalem sein, damit das schon mal klar ist. Damit nicht dann irgendwann ein König auf die Idee kommt, ich baue jetzt dann doch in Bethel mir noch ein Heiligtum auf. Aber anscheinend ist es nicht so. Anscheinend ist das Ende hier irgendwie offen gelassen. Nun, es gibt Theologen von der historisch-kritischen Methode, die erklären jetzt das so, die ganzen Ursprung vom 5. Buch Mose, warum das 5. Buch Mose entstanden ist, wie das entstanden ist, und der Inhalt, das erklären die so, ja, König Josia, also ein sehr frommer, guter König, der wollte Reformen im Land durchführen, der wollte vor allem gegen diese anderen Heiligtümer, die entstanden sind, da wo mehr oder weniger Götzendienst betrieben wurde, in Bethel und wo noch immer, beseitigen. Und deshalb wollte er wirklich er wollte seine Macht stärken, es ging vor allem um die Macht des Königs, und deshalb wollte er das Heiligtum auf Jerusalem begrenzen, es durfte nur noch hier im Tempel angebetet werden. Und deshalb hat er dann eine Schriftrolle gefunden, ja, heimlich schreiben lassen, wo das dann noch mal ein bisschen schön mit ein paar Geboten, dann vor allen Dingen eins feststand, ihr müsst hier an diesem besonderen Ort anbeten. Nur das eine, was er nicht gemacht hat, er hat dort nicht Jerusalem reingeschrieben, weil das wäre vielleicht zu auffällig gewesen. Ist jetzt ein bisschen platt gemacht, aber so ähnlich wird das sich ausgedacht. Ja, die haben dann da den Tempel repariert, also das haben sie gemacht, und dann haben sie dort das Gesetz gefunden, und das war dann Mose, und Gott stand dann, ihr sollt alle hierher kommen. So. Wisst ihr was? Es geht nicht um den Tempel in Jerusalem und es geht auch nicht um Jerusalem und um Zion. Das ist mit Absicht so, dass das hier aufgelassen ist, weil es um was ganz anderes geht. Die Geschichte des Volkes Gottes wird nicht an einen bestimmten geografischen Ort zum Ziel kommen. Und genau das hat Christus gemeint, als er zu der Frau am Brunnen sprach: Es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg, also das war dieser Berg, wo die Samariter angebetet haben, bei Sichem, Berg Garizim, auch ein heiliger, wichtiger Berg der Geschichte Israels. Es wird weder an diesem Berg sein, noch in Jerusalem. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da. Er redet von der Stunde, wo er am Kreuz sterben wird, wo er auferstehen wird, wo er das Heil bringen wird. Die Stunde ist schon da, kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Um Gott anzubeten und mit ihm Gemeinschaft zu haben, reicht es eben nicht aus, an einem bestimmten geografischen Ort zu sein. Mögt es der höchste Berg der Welt sein oder der mystischste Ort oder die älteste, traditionsreichste Kirche, das ist es nicht. Gott ist Geist, und darum kommt es auf unsere geistliche Verbindung zu ihm an. Und die haben wir durch Christus. Wahre Anbeter sind all jene, die von Herzen Gott durch den Sohn anbeten. Und darum sagte Jesus kurz vorher, kurz bevor er mit der Frau am Brunnen sprach, war er in Jerusalem und hat dort den Tempel gereinigt. Und was hat er dort gesagt, als sie ein bisschen rumgemotzt haben? Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Und für die war das unerhörtes Wort. Er spricht ja gegen unseren wunderbaren Tempel, der Tempel, der Tempel, der Tempel des Herrn. Mensch, wir haben den Tempel in 46 Jahren erbaut und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Also durch seinen Tod am Kreuz, der Abbruch des Tempels und seine Auferstehung, der Aufbau dieses Tempels, ist Jesus nun dieser besondere Ort geworden. Der Ort, wo wir Vergebung der Sünden empfangen. Der Ort, wo wir in die Nähe Gottes treten. Der Ort, wo wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Dieser Ort, wo das Volk Gottes vor seinen Gott tritt und mit Gott zusammenkommt. Aber natürlich können wir nicht einfach zu Jesus pilgern, so wie Israel im Alten Testament zu dem Heiligtum pilgerte. Die Art und Weise, wie wir zu ihm kommen, ist der Glaube. Und die Art und Weise, wie wir in tiefste Gemeinschaft mit ihm treten, das ist der Heilige Geist, ja, den er uns gibt. Gott selbst nimmt so Wohnung in uns. Paulus schreibt im Epheser 2, Abvers 18, denn durch ihn haben wir beide, also sowohl die Griechen, die Heiden, als auch die Juden, haben wir beide Zutritt zu dem Vater in einem Geist. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Also in Christus ist es jetzt sogar so, dass alle Menschen zu Gott kommen dürfen. Nicht mehr nur die Juden, die eben an dieses besondere Heiligtum kommen durften und alle anderen nicht. Was sagt er jetzt weiter? Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Jesus ist der von Gott auserwählte Ort unseres Gottesdienstes. Und weil Jesus durch seinen Geist in der Gemeinde gegenwärtig ist, weil wir der Tempel des Herrn, der Leib Christi auf Erden sind, so ist nun auch die Gemeinde der von Gott auserwählte Ort unseres Gottesdienstes. Es ist kein Zufall, dass wir uns hier in der Gemeinde zum Gottesdienst treffen. Wir wollen darum nun die verschiedenen Bestimmungen aus dem Kapitel 12 uns ansehen und schauen, was wir durch diese Bestimmung noch mehr über Jesus lernen können. Und dann eben auch, auf was wir in unserer Gemeinde, in unserem Gottesdienst achten sollen. Also der erste Punkt war ein Ort ohne Namen. Und jetzt der zweite Punkt, ein Ort, wo Gottes Name wohnt. Das wird in Vers 5 deutlich. Sondern an dem Ort, den der Herr euer Gott aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu setzen, damit er dort wohne, da sollt ihr ihn suchen und dahin sollst du kommen. Also, was für eine Sprache. Ich setze meinen Namen dahin. Ich wohne da. Wir können das ein bisschen nachvollziehen. Wenn Kinder jetzt ein erstes Kinderzimmer bekommen, was machen die dann gerne? Wenn es wirklich deutlich ist, das ist mein Zimmer, da kommt ein Schild dran. Ja, mit dem Namen. Also, was wir aber beachten müssen, ist, Gott ist allmächtig und allgegenwärtig. Das Volk hat ja genau das gesehen und begriffen nun durch die Befreiung aus Ägypten und durch die Wunder in der Wüste. Gott ist allmächtig, Gott ist allgegenwärtig. Aber Gott sollte an einem bestimmten Ort, einen von ihm erwählten Ort, an dem er auf besondere Weise gegenwärtig sein wollte, beziehungsweise an dem das Volk in seine Gegenwart kommen konnte, an diesem Ort sollte Gottesdienst gefeiert werden. Also während der Mensch sich dem allmächtigen Gott überhaupt nicht nahen kann, auch wenn er im verheißenen Land lebt, wo klar ist, dieses verheißene Land ist das Land, wo wir mit Gott zusammenleben, kann der Mensch nicht zu Gott kommen. Und durch diesen besonderen Ort macht Gott jetzt deutlich, dass er aus Liebe und Treue zu seinem Volk zu ihm kommt. Ich nahe mich zu euch, ich gebe euch diesen Ort, diesen besonderen Ort, wo ihr zu mir kommen könnt. Und deshalb sagt er eben, ich lasse meinen Namen dort wohnen, denn sein Name steht genau dafür. Ja, der Name ist Programm, Yahweh, das ist Gottes Name. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde mich nicht verändern. Ich bin treu, ich stehe zu meinem Wort, ich stehe treu zu meiner Liebe zu euch. Und Gott hat diesen Namen wann offenbart? An welcher Stelle? Wo ist die besondere Stelle, wo Gott sagt, so heiße ich? Bei Mose. Mose fragt, was soll ich denn sagen, wer mich berufen hat? Also an der Stelle, wo es um die Rettung aus Ägypten ging, da hat Gott seinen Namen offenbart. Also dieser Name steht für Gottes Wesen, für seine Treue und Liebe zu seinem auserwählten Volk. Ich sage immer Treue und Liebe, im Hebräischen ist das ein Wort, nämlich das Wort Chesed. Und dieses Wort kann man übersetzen als Gnade, als Treue, als Liebe, als gnädige, treue Bundesliebe. Das ist dieses Wort Chesed. Wenn Gott seinen Namen an diesem auserwählten Ort wohnen lassen will, dann macht er deutlich, ich werde dort als der treue, liebende Rettergott gegenwärtig sein. Nur an diesem Ort, wo ich mich euch als euer Bundesgott offenbare, nur dort könnt ihr nun zu mir kommen und Gemeinschaft mit mir erfahren, um dann eben noch dort die nötigen Opfer zu bringen. Und das alles führt uns natürlich zu Christus. Christus ist nicht nur ein Ort, wo Gott seinen Namen symbolhaft wohnen lässt. Es ist nicht nur so ein Schild, ja, Yahweh, sondern Christus trägt Gottes Namen, weil er Gott ist. Paulus schreibt an die Philipper, Kapitel 2, Abvers 6, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre des Vaters. Hier geht es also nicht um den Namen Jesus, hier geht es um den Namen Herr. Jesus ist der Herr, übersetzt aus dem Griechischen ist das Wort Kyrios, und das ist das Wort für Yahweh, das Ich bin, der ich bin. Das ist der Name, den Jesus trägt. In ihm ist die Treue und Liebe Gottes zu seinem Volk sichtbar geworden. Und die Gemeinde ist der Leib Christi. Sie soll nun in dieser Welt der Ort sein, wo sein Name wohnt. Und das eben nicht nur vom äußeren Namen her, sodass wir hier ein Schild draußen dran heften, ja, wir sind die Christen hier. Wir tragen ja seinen Namen. Sondern es soll deutlich werden, dass wir wirklich eine Gemeinde sind, wo Christus selbst das Haupt ist, wo sein Geist wohnt. Wir Christen dürfen seinen Namen tragen, das ist eine Ehre für uns. Und was heißt das jetzt für unsere Gemeinde? Was heißt das jetzt für unsere Gemeinde, dass Christus der Ort ist, wo wir Gottesdienst feiern? Zwei Dinge. Mindestens zwei Dinge. Das erste, in unserer Gemeinde soll Gottes Liebe und Treue sichtbar werden, dafür, wo sein Name steht. Was sagt Jesus zu uns? Liebt euch einander, wie ich euch geliebt habe. Daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ist das dein Anfass für diesen Monat? Fast? Also lernt diesen Vers wunderbar. Ihr seht, das ist das Programm für uns. Also es ist nicht so, ja, ich bin ja auch Christ, ne? Sondern Christ zu sein, sich Christ zu nennen, ist ein Ehrentitel. Ein Name, mit dem ich für Christus selbst, für Gott einstehe. Gottes Wesen soll in unserem Gemeindeleben erkennbar werden. Gottes Liebe und Treue soll an unserer Gemeinde und wie wir miteinander umgehen, erkennbar werden. Und jetzt sagen wir vielleicht, ach, au Backe, wie sollen wir das machen? Hätte Gott nicht einen anderen Weg wählen können? Hätten wir nicht irgendwie anders heißen können? Nicht Christen, sondern lieber Menschen, die und hier, die den Trost, den wir am letzten sicherlich hoffentlich jetzt kennen, sagt Jesus, ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Ich habe euch dazu erwählt und bestimmt, dass diese Frucht in euch wachsen wird, nämlich dass mein Name, mein Wesen in euch Stück für Stück mehr Gestalt annimmt. Damit kommen wir zum nächsten Punkt. Das war jetzt ein Ort, wo Gottes Name wohnt. Und drittens, nun ein Ort und ein Gott. Ein Ort und ein Gott. Das Land Kanaan, das war ja übersät mit Orten und Plätzen und Höhen, die der Anbetung dienten. Also wenn ihr früher durch das Land gereist wärt, ihr würdet denken, wow, das ist ein richtig frommer Landstrich. Überall wird Gottesdienst gefeiert. Doch das Problem war, dass die vielen Anbetungsorte ein Zeichen für viele Götter oder viele Götzen waren. Und weil die Orte selbst mit diesen Götzen so verbunden waren, dass sie mit diesen Götzen identifiziert wurden. Ja, dieser Berg war gleich dieser Gott, das ist sozusagen, oder dieser Busch oder dieser Weiher, das ist dann dieser Gott, der dort über alles herrscht. Deshalb sollte die Erinnerung an sie ausgelöscht werden, indem sie diese Opferstätten, diese Gottesdienststätten komplett zerstörten. Es sollte unbedingt verhindert werden, dass das Volk Götzendienst betrieb. Denn jetzt zu sagen, naja, wir wollen ja jetzt auf diesem Berg nicht mehr Götze XY anbeten, sondern Yahweh anbeten, was sie dann auch irgendwann versucht haben, würde letztendlich dahin führen, dass sie dann doch eben den Gott, mit dem dieser Berg schon von jeher identifiziert wurde, anbeten. Aber das war noch nicht alles. Es ging nicht nur darum, dass sie nicht Götzendienst betrieben. Im Gegensatz zu den vielen Namen, an den vielen Orten, sollte Gottes Name an einem Ort angebetet werden. Ja, es gibt jetzt nur noch einen Gott, weil wir nämlich nur einen Gott haben. Höre Israel, der Herr ist dein Gott, der Herr allein. Und zwar beten wir Gott an dem Ort an, den er selbst erwählt hat, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und jedes Mal, wenn der Israelit sich nun zum Anbeten, zum Gottesdienst gehen wollte, dann war das wie eine bewusste Entscheidung. Ich wende mich radikal von den Götzen, die um mich herum sind, ab. Und ich wende mich radikal Gott, meinem Gott zu, um allein ihn anzubeten. Also, ich gehe an den einen Ort, den Gott erwählt hat, und feiere den Gottesdienst genauso, wie Gott ihn bestimmt hat. Und das ist die Art und Weise, wie ich mich Gott unterordne. Also schon alleine das Aufsuchen dieses Ortes war ein Teil der Anbetung Gottes. Ich bete eben Gott nicht so an, wie es mir passt, sondern so, wie es Gott gefällt. Der eine Ort für den einen Gott war wichtig, damit die Treue und Hingabe des Volkes sichtbar werden konnte. Gott hatte gezeigt, dass er nicht nur ein regionaler Gott neben anderen Göttern ist. Aber dieser eine Ort sollte deutlich machen, dass er der einzige Gott ist und auch der einzige Retter und dass jeder Mensch sich vor ihm demütigen und ihn anbeten soll, bei ihm Hilfe und Rettung suchen und dass jeder Mensch ihm Dank und Ehre schuldet. Unser Ort ist Christus. Und Christus wird von vielen Menschen, auch von vielen sogenannten Christen, als ein Weg zu Gott betrachtet, neben vielen anderen. Als ein Ort, wo man Gott begegnen kann, neben vielen anderen. Da gibt es noch Mohammed und Krishna und Buddha und Konfuzius, die Esoterik, die Mystik, gute Werke ist immer ein beliebter Weg. Meditation, Anthroposophie, Schamanismus, Judentum, Zeugen Jehovas, Mormonen. Es gibt ein Buch und wahrscheinlich gibt es bücherweise, wo es nur um christliche Sekten geht. Also hat gar nichts mit ganz anderen Religionen zu tun. Christliche Sekten. Und ihr könnt euch dieses Buch durchgehen. Und das Problem an jeder einzelnen Sekte ist, am Ende, sie können Christus noch so toll finden, schaffen sie dann doch den Weg an Christus vorbei. Die Wahrheit ist, es gibt nur eine Wahrheit und einen Weg und einen Ort, eine Person, wo wir ewiges Leben finden, nämlich Jesus Christus. Weil er der menschgewordene Sohn Gottes ist. Weil er auf diese Welt gekommen ist, um für unsere Schuld am Kreuz zu sterben. Dieses Opfer gebracht hat, was nötig war. Und weil er auferstanden ist, ist er der Ort, ist er der Punkt, ist er unser Retter und zwar er allein. Und die Gemeinde soll sich darum ausschließlich ihm zuwenden und sich von allen anderen Wegen und Kompromissen, was oftmals eben auch jegliche Art von Ökumene beinhaltet, abwenden. Jesus muss das Zentrum der Gemeinde sein und bleiben und nichts und niemand anderes darf neben oder gar an seine Stelle rücken. Ja, es geht noch weiter. Alles andere muss von ihm geprägt und bestimmt werden. Alles in unserer Gemeinde muss durch ihn bestimmt sein. Nicht durch Pragmatik, nicht durch Menschenfurcht, nicht durch die Abneigung von irgendwelchen Leuten, sondern alles muss durch Christus bestimmt sein. Es geht aber nicht nur um, sag ich mal, die anderen Religionen, mit denen wir uns nicht vermischen wollen, oder andere Weltanschauungen oder andere Messiasse. Es geht auch um unsere persönlichen Götzen, um die Dinge in unserem Leben, die eine Konkurrenz zu unserem Gottesdienst und zu unserer Anbetung sind. Was auch immer das ist, sei es eine Sünde in deinem Leben, sei es etwas, was dich zur Sünde verführt, sei es vielleicht eine gute Sache, die aber zu viel Raum einnimmt in deinem Leben, die jetzt einen zu hohen Stellenwert eingenommen hat, dann lautet das Gebot ganz deutlich: Rotte es aus deinem Leben aus. Vernichte es. Vernichte diese Götzen. Und Jesus fand noch stärkere Worte dafür, speziell für den sexuellen Bereich, wo wir große Anfechtungen oftmals haben, großen Versuchungen ausgesetzt sind. Er sagte ja, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat schon in seinem Herzen Ehebruch mit ihr begangen. Und jetzt kommt dieses Krasse, was kannst du jetzt tun? Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Wenn du ein Problem hast mit deinen Augen, dass du einfach deine Augen nicht im Zaum halten kannst, dass du dir Sachen anguckst, die dich zur Sünde verführen, die sündig sind, reiß deine Augen aus. Dann kannst du sie nicht mehr angucken. Und wenn deine rechte Hand dir zum Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist ein krasses Bild. Jesus möchte natürlich nicht, dass wir uns amputieren irgendwas. Aber er möchte, dass wir das in unserem Leben, was uns zum Götzendienst, zur Sünde verleitet, amputieren. Das heißt also radikal entfernen. Sich ganz Jesus zuzuwenden, bedeutet immer, sich von den Götzen in seinem Leben abzuwenden. Wisst ihr, der Gesetzesblock, der geht ja so los. Überschrift, ihr sollt jetzt alle Gesetze und Satzungen halten. Punkt 1, wende dich radikal ab von den Götzen, vernichte sie. Also, wenn ihr einen Alkoholiker habt und der will trocken werden, der will kein Alkohol mehr trinken. Und da kann er sich das noch so sehr wünschen und sagen und er ist eiserner Wille. Wenn der nicht radikal jeglichen Alkohol aus seinem Leben amputiert, entfernt, zerstört, dann wird er diesen Kampf nicht schaffen. Wenn er sagt, na ja, aber ich habe da einen Kasten Bier noch und die paar Flaschen Wein noch bei mir im Haus, irgendwann kommt ein Gast, der kann das ja mal trinken und in die Gaststätte zu meinen Freunden kann ich auch noch gehen, ich kann ja Wasser bestellen, der wird nie freikommen. Ein Alkoholiker schafft es nur, frei zu werden von seiner Sucht, wenn er radikal diesen Schritt erstmal geht und alles amputiert aus seinem Leben, was ihn dazu verführt. Und so amputieren andere ihren Fernseher oder ihr Smartphone oder ihren Internetanschluss oder was auch immer. Und am schwersten für uns sind natürlich die Sachen, die einfach in uns drinstecken. sündige Gedanken oder Gefühle, die hochkommen, gegen die man fast nichts machen kann. Oder einfach Angewohnheiten, die wir uns antrainiert haben. Und es hilft, wenn wir äußerliche Sachen, die uns dazu verleiten, amputieren, radikal entfernen. Aber es bleibt dabei, dass wir einen Kampf gegen uns selbst, gegen unser sündliches Wesen führen müssen. Wir müssen diesen Kampf führen und bei solchen besonderen Sachen umso radikaler. Wir können heute nicht darauf eingehen, wie man diesen radikalen Kampf gegen seine sündige Natur, vielleicht gegen so sündige Angewohnheiten führt. Aber wir haben diesen Trost, wir stehen in diesem Kampf nicht alleine. Christus will uns in uns kämpfen, Christus steht an unserer Seite und er hilft uns hier. Aber ein wichtiger Schritt ist, dass wir eben das, was uns zur Sünde verleitet, aus unserem Leben entfernen. Und damit komme ich zum letzten Punkt, und das soll noch ein schöner Punkt sein, nach diesem ganzen Kampf der hier nötig ist. Der letzte Punkt lautet, ein Volk feiert seinen Gott. Ich lese nochmal Vers 7. Und dort sollt ihr vor dem Herrn, euren Gott, essen und fröhlich sein. Ihr und eure Familien, über allem, was eure Hand erworben hat, womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Und dann nochmal Vers 12. Und ihr sollt fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott, ihr und eure Söhne und eure Töchter, eure Knechte und Mägde, auch der Levit, der an euren Toren ist, denn er hat keinen Teil noch Erbe mit euch. Deshalb, Lukas, darfst du heute bei uns auch dann am Kirchenkaffee dran teilnehmen. Also auch der Levit, auch der, der den Gottesdienst macht, muss da nicht nach Hause gehen. Also alle, das ist hier gemeint, ja? Gottesdienst feiern bedeutet, das klingt banal, aber das müssen wir wirklich wissen. Gottesdienst feiern bedeutet, dass alle an einem Ort zusammenkommen. Das wird hier deutlich in diesen Versen, ja? Mann und Frau, Eltern und Kinder, Arm und Reich, alle sollen zusammenkommen an einem Ort. Es ist also nicht egal, ob ich jetzt mal zum Gottesdienst gehe oder heute passt mir es nicht, ich feiere meinen Gottesdienst alleine, ich werde schon irgendwie Gott dienen oder ich werde schon irgendwie ein bisschen Wort Gottes hören. Nein, es ist wichtig, dass wir zusammenkommen zum Gottesdienst. Das ist ein Teil unseres Gottesdienstes, diese Gemeinschaft zu haben und ihn gemeinsam Gott anzubeten. Und dann eben was zu tun, Gottes Gaben zu danken und sie gemeinsam genießen. Ja, ist doch interessant. Also damals bedeutete Opfer nicht nur, dass man da sein Lamm oder was man so brachte, zum Altar brachte und dann wurde das komplett für Gott verbrannt. Es gab solche Opfer. Aber sehr viele Opfer wurden von den Opferern selbst gegessen. Also zu opfern bedeutete, gemeinsam Gottes gute Gaben, den Segen Gottes zu genießen und so Gottes Gnade zu feiern. Erinnert ihr euch sicherlich an Nehemia 8, also der Reinhard auf alle Fälle. Esst Fettes, trinkt Süßes, seid fröhlich, das war das Gebot der Stunde, denn heute ist Gottesdienst. Heute feiern wir Gottes Gnade, da können wir nicht weinen, da feiern wir. Und das unterstützen wir sogar mit gutem Essen und Trinken. Ihr sollt fröhlich sein über den Segen Gottes, fröhlich über die besondere Gemeinschaft, in die ihr durch Gott gestellt worden seid, fröhlich, dass ihr mit Gott Gemeinschaft haben könnt. Also wir sollen unseren Gott und seine Gnade feiern. Wir haben Grund zum Feiern. Und das soll nach außen auch sichtbar werden. Ich muss heute noch zum Gottesdienst. Ach, meine Eltern zwingen mich immer zum Gottesdienst zu gehen. Ich muss Gottesdienst. Gottesdienst ist eine Feier. Christus ist unser Herr und durch ihn sind wir reich geschenkt. Und sicherlich hat jeder von euch einen gewissen materiellen Segen in seinem Leben, den er genießen darf. Aber vor allem haben wir einen unvorstellbar großen geistlichen Segen. Das Geschenk Gottes an uns ist nichts weniger als ewiges Leben in seiner Herrlichkeit. Das Geschenk Gottes ist, dass er uns seinen Heiligen Geist gibt, dass er uns alle Sünden vergibt, alle. Dass wir Gemeinschaft haben dürfen, schon jetzt, hier. Das Geschenk Gottes ist, dass er zu uns spricht, heute noch durch sein Wort. Das Geschenk Gottes ist, dass er uns jeden Tag Weisheit von oben geben will, damit wir das Leben hier für ihn leben können. Und diese Gaben sollen wir, wenn wir uns zum Gottesdienst treffen, gemeinsam genießen und Gott dafür feiern. Das ist Gottesdienst. Ja, wir, das Opfer, was wir bringen, das wollen wir auch genießen. Und so feiern wir Gott. Also Gottesdienst ist keine Lehrveranstaltung. Heute müssen wir zum Gottesdienst. Jetzt wird der Pastor wieder einen Lehrvortrag halten. Da kommt wieder diese ewig lange exegetische Predigt mit den ganzen Inhalten. Was hat das alles mit meinem Leben zu tun? Ich weiß es bis jetzt noch nicht. Ja, immer Israel da, Israel dort, Opfer hier, Opfer da. Es ist keine Lehrveranstaltung. Auch wenn wir viel lernen und lernen sollen. Gottesdienst ist auch keine Pflichtveranstaltung. Das war das Gottesdienst. Aber heute ist ja Sonntag, da können wir doch nicht ausschlafen. Es ist keine Pflichtveranstaltung, auch wenn es für jeden selbstverständlich sein sollte, zum Gottesdienst zu kommen. Gottesdienst ist was? Gottesdienst ist eine Feier. Wir feiern Gottesdienst. Wir absolvieren nicht, wir machen nicht, wir betreiben nicht Gottesdienst. Wir feiern Gottesdienst. Wir kommen am Sonntag zusammen und feiern den Tag des Herrn. Und jetzt die Frage, wie machen wir das ganz konkret? Drei Punkte dazu. Und dann haben wir es auch schon gleich geschafft. Und das Erste mit dem Lehrteil. Das Erste ist, wir sollen zusammen singen, beten und Gottes Wort hören. Das sind die drei wichtigsten Elemente eines Gottesdienstes. Zusammen singen, beten und Gottes Wort hören. Und Gottesdienst bedeutet dann immer, wir dienen Gott und Gott dient uns. Wir loben Gott für das Gute, was er uns in Christus gab. Und gleichzeitig werden wir dadurch geistlich gestärkt, erfrischt und erfreut. Also nehmen wir mal folgende Situation. Dir geht's schlecht. Du hast Grund zur Klage. Es ist alles richtig blöd. Und wenn du in dieser Situation dir jetzt mal Zeit nimmst und sagst, okay, ich versuche jetzt mal, obwohl ich mich nicht danach fühle, weil bei mir ist alles blöd, aber ich versuche jetzt mal zusammenzuschreiben auf einen Zettel, für was kann ich eigentlich dankbar sein? Was hat mir Gott gegeben? Wo hat Gott mich gesegnet? Heute, in der letzten Woche, im letzten Monat, in meinem ganzen Leben. Und dann schreibe ich das mal alles auf. Und dann fange ich an zu beten. Ich fühle mich nicht danach, aber ich bete einfach. Ich danke jetzt Gott für all das Gute, was er mir gegeben hat. Und dann komme ich natürlich zum Evangelium und zu Christus und dass mir die Sünden vergeben. All das, ich danke Gott. Und ich nehme mir jetzt nicht nur so 5 Minuten mal, ja, ich muss noch danken, sondern ich nehme mir Zeit und mache jetzt eine halbe, dreiviertel, eine ganze Stunde Zeit mal nur zum Danken. Wisst ihr, wie ihr euch danach fühlt? Dankbar. Fröhlich. Also wenn wir Gott die Opfer bringen, wenn wir Gott Danke sagen für das Gute, was er uns tut, wenn wir uns das wieder neu vor Augen halten, dann werden wir dankbar dadurch, weil wir uns sehen dürfen, Gott ist so gnädig zu uns. Also das Erste, Lieder singen, beten, Gottes Wort hören. Der zweite Punkt, wie wir Gottesdienst feiern, indem wir uns gemeinsam auf Gottes geistliche Gaben hinweisen. Kolosser 3, Vers 16 steht: Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit und lehrt und ermahnt einander. Das ist wieder dieses Wort einander, dieses Gemeindewort. Das soll also nicht nur der Pastor soll lehren und ermahnen und das alles machen, sondern einander sollen wir das machen mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Das heißt, die Entdeckungen, die ihr in der Bibel machen durftet, bei eurer stillen Zeit. Oder Erfahrungen, die ihr im Glauben haben durftet. Das sollt ihr miteinander austauschen. Wir sollen sozusagen diese geistlichen Dinge, die uns bewegen, miteinander teilen. Schau mal, das hat Gott in meinem Leben getan diese Woche. Freu dich. Oder ich freue mich, du kannst dich mit mir mitfreuen. Schau, das konnte ich entdecken in Gottes Wort. Ist das nicht toll? Hast du das auch schon gelesen oder gesehen? Wir sehen das in den Briefen des Paulus im Neuen Testament. Wenn er an die Gemeinden schreibt, von so einem Brief mindestens so viel erzählt er von sich, von seinen Erlebnissen, von seinem Glaubensding. Er gibt den Gemeinden Anteil an seinem geistlichen Leben, an seinem inneren Leben. Und damit will uns Paulus sagen, das ist wichtig, dass ihr das macht. Ihr sollt euch gegenseitig Anteil geben, um euch so im Glauben zu stärken. Wisst ihr, dann lebt die Gemeinde, dann feiern wir Gottesdienst. Und deshalb jetzt eine Aufgabe für euch. Ich möchte gerne, weil uns das ja manchmal schwerfällt, was soll ich denen jetzt erzählen, was ich heute in der Bibel entdeckt habe. Was interessiert denn das? Der liest doch selbst seine Bibel. Oder dass ich diese kleine Glaubenserfahrung hatte in meinem Aufenthalt mit etwas gefallen ist. Wem interessiert das? Ne? Also wir sind da vielleicht ein bisschen zu schüchtern, uns gegenseitig zu stärken, gegenseitig Gottesdienst zu feiern. Deshalb jetzt Aufgabe an euch. Jeder sucht sich heute nach dem Gottesdienst eine Person und fragt einfach mal nach. Sag mal, ist dir jetzt beim Bibellesen in der letzten Woche eine Sache irgendwie noch in Erinnerung geblieben oder aufgefallen oder war dir neu oder hast du dich besonders erfreut? Oder hast du vielleicht eine Gebetserhörung erfahren? Oder eine besondere Glaubenserlebnis gehabt? Also geht auf eine Person, muss nur eine sein und fragt nur eine Frage und dann hört er mal. Und so können wir uns mal austauschen. Aber wisst ihr, also ich bitte euch, macht das. Jetzt kann sich jeder zu seinem linken Nachbarn drehen und sagen, ich glaube, der meint dich, mach das. Ich glaube, er meint dich, mach das. Jeder zu seinem linken. Rosi, du musst es, glaube ich, Elias sagen. Mach das. Aber macht es immer. Tauscht euch aus über euer inneres, über euer geistliches Leben. Das gehört zum Gottesdienst. So preisen und loben wir Gott. Und jetzt noch die dritte Sache, wie wir das konkret machen können, indem wir essen und trinken gemeinsam. Das gehört dazu. Und deshalb feiern wir Abendmahl heute, es passt so wunderbar. Natürlich, das Abendmahl ist ein symbolhaftes Mahl, aber dennoch, wir essen und wir trinken gemeinsam und wir schauen damit auch nach vorn auf das, was uns erwartet, nämlich dieser vollkommene Gottesdienst, wo wir mit Gott und mit Christus vollkommene Gemeinschaft haben, wo wir mit ihm am Tisch im Himmelreich sitzen und essen und trinken werden und diesen ewigen Gottesdienst feiern können. Aber dazu gehört natürlich auch das Liebesmahl. Wir nennen das bei uns Kirchenkaffee oder einfach nur Mittagessen. Wir sollen es so machen wie die Kirche von Anfang an. Apostelgeschichte 2, Vers 46. An jedem Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens. Also im Gottesdienst und generell sollen wir auf besondere Weise erleben und ausleben, was es bedeutet, das Volk Gottes zu sein. Darum geht's. Wir sollen auf besondere Weise erleben und ausleben, was es bedeutet, das Volk Gottes zu sein. Wir sollen schon ein wenig von dem schmecken, was wir in Vollendung im Himmel erfahren werden. Wir richten uns aus auf das, was uns erwartet. Wir genießen diese Gaben hier mit dem Bewusstsein, das Schönste und das Beste kommt noch. Wisst ihr, und das ist der Schlüssel, wie wir Gottes gute Gaben hier in vollen Zügen genießen können. Ohne uns an sie zu hängen. Ohne unsere Freude und unseren Genuss davon abhängig zu machen. Wir können es in vollen Zügen genießen. Wir sollen es hier gemeinsam genießen, weil wir uns ausrichten damit und sagen, das ist schon so toll, aber wisst ihr was? Das Größte kommt noch. Wir alle, und ganz wichtig, auch unsere Kinder, sollen erfahren und erkennen, der Sonntag, der Gottesdienst, und die Gemeinschaft in der Gemeinde, das ist eine fröhliche, schöne Zeit. Auch eine Zeit mit Tiefgang, natürlich. Und deshalb umso schöner. Es ist der Höhepunkt der Woche. Wir sind mit Freunden zusammen und genießen Gottes gute Gaben. Gottes geistliche Gaben und Gottes leibliche Gaben. Und jeder von euch kann sich überlegen, wie kann ich diese gemeinsame Zeit, wie kann ich unseren gemeinsamen Gottesdienst, unsere Gemeinschaft am Sonntag, da wo wir alle an einem Ort zusammenkommen, bereichern. Welche Gabe kann ich mit einbringen zum Lob Gottes und zur Freude meiner Glaubensgeschwister? Und wenn es nur ist, dass ich einem ein ganz kleines Zeugnis gebe, was ich diese Woche wieder erfahren durfte im Glauben. Amen. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen. So, lasst uns jetzt zusammen das Lied singen. Nummer 215, versammle uns, Herr Jesus Christus.